Hallo und herzlich willkommen bei BTC Echo Experts, eurem Interview-Podcast mit Experten aus dem deutschsprachigen Kryptospace. Mein Name ist David Scheider, ich bin Redakteur bei BTC Echo und ich begrüße am anderen Ende der Leitung einen wahren NFT- und Cardano-Experten. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Nmaker, einer NFT-Plattform, mit der auch du garantiert dein NFT minten kannst. Was genau Nmaker macht und welche Blockchains dieser Dienst nutzt, das verrät er uns in diesem Interview. In anderen Worten, herzlich willkommen, Patrick Tobler.
Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wo erwische ich dich gerade, Patrick?
Du erwischst mich gerade in Zürich. Ich lebe seit ungefähr 2 Jahren hier und habe die Firma damals auch in der Schweiz gegründet, weil einfach in der Schweiz so die regulatorischen Grundvoraussetzungen für Krypto ein bisschen leichter sind als in Deutschland teilweise.
Ja, da haben wir auch vor ein paar Wochen mit Alexander Brunner drüber gesprochen. Ja. Der Podcast ist auch sehr interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Den Link findet ihr dann auch in den Shownotes. Ja, Patrick, du bist Gründer von eingangs erwähnter Plattform Nmaker. Erste Frage, habe ich das richtig ausgesprochen? Zweite Frage, was macht ihr eigentlich genau?
Erste Frage hast du perfekt ausgesprochen. Ich bin ganz beeindruckt, weil die meisten das erstmal nicht richtig aussprechen. Also perfekt. Und zweitens, wir sind im Prinzip eine NFT- und Tokenization-Infrastrukturplattform. Heißt, wir bauen die Technologie, die dann andere Businesses oder Creator nutzen können, um ihre eigenen NFTs auf ihrer eigenen Webseite zu launchen. Also wir sind kein Launchpad, wir sind kein Marketplace, sondern wir sind quasi ein Toolset, was du verwenden kannst.
Und an wen richtet sich die Plattform? Also wer kann die oder sollte die nutzen?
Also im Grunde genommen richtet die sich an so ziemlich jeden, der irgendwas mit NFTs machen möchte. Wir haben aber ganz stark so diese Ausrichtung Richtung Real-World-Use-Cases, Real-World-Assets, alles, was tatsächlich einen Sinn und Zweck hat. Wir sind damals gestartet mit normalen Profile-Picturen, 10.000 Affenbildern und so weiter, aber haben dann relativ schnell festgestellt, okay, das macht keinen Sinn langfristig, das funktioniert einfach nicht, das ist nicht sustainable. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen uns so ausrichten, dass wir quasi die Projekte zu uns bringen, die wirklich Probleme lösen mit ihren NFTs. Und da haben wir jetzt mittlerweile eine ganze Reihe an tollen Projekten. Und in die Richtung möchten wir auch weiter ausbauen.
Ja, du hast es auch schon angesprochen, Real-World-Assets. Darüber werden wir in der zweiten Hälfte des Podcasts noch genauer sprechen. Auch das Thema Affenbilder als NFT ist schon gefallen und das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn in den letzten Jahren gab es ja auch immer wieder so ein bisschen Kritik an NFTs und dem ganzen Sektor, ja, Stichwort Markteinbruch und auch die Nazi-Vorwürfe gegen Bored Ape Yacht Club, um da nur 2 Aspekte zu nennen. Was reizt dich denn an NFTs, dass du dich auch 2024 noch diesem Thema widmest?
Ja, es gab sehr viel Kritik und sehr viel auch zu Recht leider. Ich bin Informatiker, so vom Herzen aus. Und für mich sind NFTs in allererster Linie erstmal eine Technologie. Und zwar eine Technologie, um Ownership in der digitalen Welt zu repräsentieren. Und Ownership ist ein extrem interessantes Thema. Ich glaube, wir alle glauben an Ownership. Das ist, warum wir in Krypto sind, zu einem großen Teil. Self-Custody, all diese Geschichten. Und mit NFTs kannst du Ownership repräsentieren von irgendetwas. Und am Anfang waren das natürlich hauptsächlich irgendwelche JPEGs, die ja auch ganz lustig sein können, auch Trading-Karten und so weiter. Aber jetzt entwickelt sich die ganze Technologie ein bisschen weiter und der ganze Use-Case dieser Technologie ein bisschen weiter. Und jetzt sehen wir eben Ownership repräsentiert von tatsächlichen Real-Estate-Projekten oder irgendwie richtig coolen Dingen, Diamanten, alles Mögliche. Also ich glaube, man muss sich da so ein bisschen von entkoppeln, für was die Technologie verwendet wurde und was sie eigentlich ist.
Lass uns noch einen Schritt zurückgehen, bevor wir über tatsächliche Anwendungsfälle sprechen, die auch auf eurer Plattform darstellbar sind. Ich habe mich gestern so ein bisschen umgeschaut und habe dann mal so ein bisschen rumexperimentiert und gesehen, dass man 2 Chains auswählen kann, worauf dann der NFT gemintet wird. Cardano und Polygon, wenn ich das richtig gesehen habe. Warum hast du oder ihr euch für diese 2 Blockchains entschieden?
Ja, also tatsächlich kann man im Moment nur auf Cardano minten. Man kann mit Polygon auch bezahlen und man kann auch Solana und ETH bezahlen. Aber im Moment machen wir alles auf Cardano. Wir werden aber mehr Richtung Crosschain gehen in der Zukunft. Für mich ist Cardano tatsächlich eine extrem interessante Chain, weil sie so ein bisschen der Outlier, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, der Outlier ist unter all den Blockchains. Sie ist so ein bisschen separat von allen anderen, weil sie sich so ein bisschen auf diese Kernvalues von Blockchain und Bitcoin vom Anfang fokussiert und sagt, okay, wir wollen tatsächlich einen Unterschied machen in der Welt. Wir wollen tatsächlich irgendwie die Welt besser machen. Ein System für alle, egal wo du bist, in Afrika, in Deutschland, in Amerika und so weiter. Das sind sehr schöne Werte. Und da hat sich eine Community drumherum gebildet, die relativ groß ist, die auch unterschätzt ist und die eben hauptsächlich Projekte hat, die tatsächlich sich auf diese Werte fokussieren. Und deshalb ist Cardano für mich eigentlich von Anfang an super interessant gewesen. Außerdem habe ich meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. da war das dann naheliegend.
Kannst du da vielleicht noch ein paar mehr Worte zu sagen? Also das finde ich super interessant, dass gerade Cardano geworden ist. Ich bin gerade parallel auf CoinMarketCap unterwegs und schaue mir gerade die Marktkapitalisierung an. Bei Cardano haben wir ungefähr 20 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Dann nächstgrößere Konkurrenz wäre jetzt, denke ich, Solana mit mehr als doppelt so viel und Ethereum mehr als 10-mal so viel. Ich persönlich bin nicht so im Thema drin, deswegen kannst du mir das wahrscheinlich auch besser erklären als jeder andere. Aber wenn ich jetzt irgendwie neu da reingehen würde, würde ich denken, naja, da wähle ich mir jetzt die aus, die irgendwie am größten ist. Also wahrscheinlich Ethereum ist bekannt, denke ich, wird auch das größte Total Value Locked sein, da werden die meisten Projekte sein. Aber du sagst, nee, ich entscheide mich bewusst für Cardano. Wieso?
Also es ist natürlich so, Ethereum ist definitiv die größte Chain im Moment neben Bitcoin und dort gibt es am meisten Projekte, aber da gibt es auch viele Schwachstellen, die wir alle kennen. Hohe Gas-Fees, langsame Transaktionen, all diese Geschichten, die ganzen anderen Blockchains versuchen zu lösen. So rein aus der Business-Sicht heraus ist es eben auch so, auf Ethereum ein Projekt zu starten, ist wesentlich schwieriger als auf einer kleineren Blockchain, weil es für dich natürlich, du hast direkt super viel Konkurrenz. Auf Ethereum gibt es hunderte Minting-Plattformen, da gibt es hunderte Real-World-Asset-Startups, da gibt es alles schon und die kämpfen alle für den gleichen Markt. Wenn du auf Cardano was launchst oder als wir damals auf Cardano gelauncht sind, waren wir die Nummer 1 und der Einzige dort. Und dann haben wir die relativ große Community, die doch auf Cardano ist, quasi abgrasen können, ohne dass wir irgendwelche Competition hatten. Das heißt, aus der Sicht macht es Sinn. Plus dazu kommt natürlich auch die Überzeugung, dass in meinen Augen, ich bekenne mich sehr zu Dezentralisierung, das ist so ein wichtiges Thema. Deshalb werden so Blockchains wie Solana oder Polygon oder irgendwelche anderen Layer 2s nicht so relevant in meinen Augen sein, wie jetzt ein Cardano, was auch sagt, okay, Dezentralisierung ist key, wir machen alles fokussiert auf das.
Das ist interessant. Das heißt, du sagst, Solana ist nicht dezentral genug, um wirklich eine Zukunft zu haben. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, harte Aussage, aber ja.
Sehr interessant.
Und ja. Ich bin da auch sehr offen. Es gibt, jede Blockchain hat so ihre Pros und Cons. Solana ist super schnell, hat viele Vorteile, ist mega gut für Videospiele zum Beispiel, wo du schnelle Transaktionen brauchst. Cardano sagt eben, okay, für uns ist Dezentralisierung viel wichtiger als Geschwindigkeit und fokussiert sich erstmal darauf. Das heißt, man muss immer schauen, wie sich so die Blockchains aufgestellt haben und dann kann man auswählen, welche jetzt für den spezifischen Use Case, den man hat, Sinn macht.
Ja, entspricht ehrlich gesagt auch meiner persönlichen Intuition. Also ich weiß nicht, vor 2 Wochen ist Solana einfach irgendwie mal abgestürzt oder vor einer Woche oder so. Also sollte jetzt ein Projekt, was 50 Milliarden Dollar an Wert gespeichert hat, auch nicht unbedingt passieren und das spielt ja da so ein bisschen auch in deine Aussage rein. Also kann ich nachvollziehen. Genau, kannst du vielleicht schon was dazu sagen? Du hast gesagt, ihr wollt auch andere Blockchains integrieren. Ich denke, Solana wird es da nicht sein, aber ist ja schon spruchreif, welche das sein werden?
Das werden hauptsächlich erstmal die EVM-Chains sein. Wir, also gerade Polygon und Ethereum selbst. der Hauptgrund dafür ist eigentlich, dass Polygon natürlich extrem viel an Traction gewonnen hat. Da läuft im Moment sehr viel drauf und Ethereum ist einfach die Nummer 1 Chain. Also rein aus Business-Sicht sozusagen. Unser Ansatz zu Crosschain ist aber ein bisschen anders. Wir sind ja eine Minting-Plattform und es gibt viele Minting-Plattformen auf der Welt, die irgendwie schon Crosschain anbieten. Aber es gibt keine, bei der du tatsächlich sagst, okay, der User kann auswählen, auf welcher Plattform er oder auf welcher Blockchain er minten möchte. Das heißt quasi, wir würden sagen, okay, wir haben hier ein Projekt mit 1000 NFTs und dann kommt der User und sagt, okay, ich möchte jetzt auf Polygon minten oder ich möchte auf Cardano minten und dann am Ende sind irgendwie 327 auf Cardano und 600 auf Polygon, je nach Demand sozusagen. Und das ist relativ unique und wir haben da einen coolen Mechanismus entwickelt, um das Ganze möglich zu machen. Und und deshalb denke ich mal, dass das eine relativ coole Möglichkeit wird für neue Projekte, weil sie einfach sagen, okay, wir müssen uns nicht mehr entscheiden, auf welcher Chain wir minten.
Dann höre ich ja schon so ein bisschen raus, dass du dir auch so eine Multi-Blockchain-Zukunft vorstellst. Also logischerweise bist du jetzt kein Bitcoin-Maxi, wenn du bei Altcoins unterwegs bist. Ich frage mich so ein bisschen, also wir kommen ja gleich noch aufs Thema Real-World-Assets zu sprechen. Da hätte ich persönlich als Investor ja auch irgendwie ein Interesse daran, dass meine Blockchain möglichst langfristig, möglichst sicher ist. Und wenn du sagst, naja, Cardano ist irgendwie die sicherste, dezentralste Blockchain, dann würde ich denken, wäre es eigentlich logisch, dann auch irgendwie All Eyes on Cardano und dann vielleicht die anderen zu ignorieren. Aber du sagst trotzdem, nö, wir wollen auch andere Chains integrieren, weil die auch einen Platz haben. Nun komme ich zu meiner Frage. Also was glaubst du, ist so ein bisschen die Zukunftsversion von diesem Blockchain-Ökosystem? Glaubst du, es wird auf so wenige Blockchains hinauslaufen oder glaubst du, es wird in Zukunft eher noch mehr geben?
Also ich denke schon, dass es sich ein bisschen konsolidieren wird. Es gibt im Moment einfach zu viele Blockchains, die das genau Gleiche machen. Es gibt zu viele EVM-Chains und dann kannst du auch nicht unterschiedliche Use Cases mit diesen Chains abfangen. Das macht dann einfach keinen Sinn. Ich denke, was passieren wird, ist, dass es einige große Blockchains gibt, die sich stark unterscheiden, so wie Cardano mit dem UTXO-Modell sich sehr stark unterscheidet von eben Ethereum mit dem Account-Based-Model, weil du dann sagen kannst, okay, wir können bestimmte Sachen technisch einfach nur auf dieser einen Chain machen und andere Sachen können wir nur auf der anderen Chain machen. Und dann ergänzen die sich sehr schön. Aber wenn du jetzt sagst, okay, Cardano ist quasi Copy-Paste von Ethereum, dann gibt das auch keinen Grund, dass so eine Copy-Paste-Version existiert. Und die werden dann alle irgendwie verschwinden langfristig, denke ich mal.
Ist Solana eine Copy-Paste-Version von Ethereum?
Nee, Solana ist auch sehr interessant tatsächlich. Also Solana hat viele, viele Vorteile, wie ich schon gesagt habe. Ich bin kein Fan von Solana und es gibt auch immer so diese Rivalität Cardano, Solana und so weiter. Aber ich denke, Solana ist vor allem auch mit dem FTX-Debakel und was sie alles schon hinter sich haben, echt nochmal stark rausgekommen. Da gibt es auch immer noch viele Projekte drauf. Es hätte auch sein können, dass Solana bei FTX einfach sich nie wieder erholen kann und zusammenbricht. Und das Gegenteil ist quasi passiert.
Habe ich das richtig in Erinnerung, dass einfach FTX mega viele Solana-Coins gehalten hat und deswegen das irgendwie zu zentralisiert war? Oder was war da los?
Ja, genau. FTX war einer der größten Investoren in Solana-Projekte und war super involviert und war da ja quasi die Money-Machine von Solana.
Verstehe. Es gibt ja jetzt auch eine neue Blockchain, beziehungsweise eigentlich die älteste Blockchain, aber naja, der Anwendungsfall der NFTs auf ihr ist neu. Ich spreche natürlich von Bitcoin. Und auch da haben wir bei BTC Echo häufiger schon über die Ordinals geschrieben, die ja keine NFTs sind, weil sie ein bisschen anders funktionieren. Aber der Einfachheit halber sagen wir mal, es sind Bitcoin-NFTs. Findest du das auch interessant oder denkst du, das ist jetzt echt bescheuert? Es gibt genug NFT-Plattformen, jetzt muss nicht Bitcoin auch noch eine werden.
Also technisch finde ich es sehr interessant. Es ist sehr cool, so als Informatiker gefällt mir das sehr, sehr gern. Sehr, sehr gut, meine ich. Als Anwendungsfall ist es jetzt nicht so relevant, weil das einfach gar nicht skalieren kann. Das ist ganz schön, um so ein paar Sammelstücke zu generieren und that's it. Mehr erwarte ich davon aber auch nicht. Und ich glaube, mehr Erwartung hat auch fast niemand von den Ordinals. Also ja, ich denke, es ist spannend, aber irrelevant.
Das heißt, der Hype wird jetzt auch nicht so richtig lang tragen, höre ich daraus, deiner Meinung nach?
Ja, auf keinen Fall.
Okay. Ja, ich versuchte jetzt mal eine Rampe zu bauen in unser zweites Thema, nämlich Real-World-Assets. Und zwar hatten wir bei NFTs, wir hatten es ja auch schon gesagt, da gab es irgendwie die Bored Ape Yacht Clubs, diese grenzdebilen Comic-Affen. Dann gab es genug Kritik am NFT-Sektor. Und nun die Frage, was ist denn deiner Meinung nach so der nächste Trend im NFT-Sektor?
Also ich denke, ja, ganz, ganz stark dieses Jahr und nächstes Jahr werden die Real-World-Assets kommen und sind schon am Kommen. Also ich lebe ja hier in Zürich in der Schweiz. Jede Bank, jedes Finanzinstitut, alle schauen sich gerade Real-World-Assets an. Das ist das einzige Thema, worüber hier gesprochen wird, mit Abstand. Das und AI im Prinzip. Und es ist natürlich auch extrem spannend, weil es geht ja bei Blockchain im Grunde immer darum, dass man eine Plattform hat für alle und dass man Accessibility schaffen möchte. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir haben hier Assets, die einfach nicht accessible sind, sowas wie Real Estate, und wir können die accessible machen, indem wir sie tokenisieren, indem wir sie auf die Blockchain bringen und fraktionalisieren, sodass wir kleine Stücke verkaufen können von jeweils irgendwie 100 Euro oder so, dann eröffnet das eine ganz neue Audience sozusagen. Also jeder kann dann da rein investieren. Ich vergleiche das oft mit: vor 50 Jahren war es fast unmöglich, für Normalsterbliche Aktien zu kaufen. Heute kann ich mir einfach eToro runterladen oder Trade Republic oder sonst irgendwas und kann mit einem Klick für 50 Euro Aktien kaufen. Und ich glaube, dass genau das passieren wird, aber mit allen Assets, die es so gibt. Und es fängt an mit Real Estate, geht weiter zu Aktien in anderen Ländern, teilweise auch ganz skurrilen Sachen. Wir haben schon mit Öltankern gesprochen, die sich tokenisieren lassen wollen, oder mit irgendwie Tee in irgendwo in Afrika und solche Geschichten. Also es gibt ganz interessante Use Cases dafür, und ich glaube, dass viele Menschen auch ein Interesse darin hätten, in sowas zu investieren, wenn sie die Möglichkeit hätten. Aber im Moment hat man einfach nicht die Möglichkeit, und da kommt eben Blockchain und Tokenisierung von Real-World-Assets ins Spiel.
Vielleicht nochmal für diejenigen, die den Begriff noch nie gehört haben oder zum ersten Mal jetzt hören: Was sind denn Real-World-Assets überhaupt im Blockchain-Kontext?
Im Grunde ist es relativ simpel. Es sind quasi alle Assets, die irgendwie mit der echten Welt zu tun haben, nicht nur digital sind. Und im Prinzip gibt es dann eine Verbindung zwischen den Tokens, ob das jetzt NFTs sind oder Fungible Tokens, zwischen den Tokens und diesen echten Assets. Und das könnte dann zum Beispiel eben, das könnte alles sein, könnte ein Auto sein, könnte Stocks von irgendeiner Firma sein, also Anteile von irgendeiner Firma, oder könnte ja irgendwas, was tatsächlich existiert quasi.
Und dann kann ich sozusagen in den Token auch sowas wie einen Zins oder eine Rendite dann rein definieren. Also sagen wir mal, ich tokenisiere jetzt irgendeinen, naja, was ein gutes Beispiel, Diamanten hast du vorhin gesagt. Also wenn ich jetzt irgendwie zu wenig Kohle habe, um mir einen ganzen Diamanten zu kaufen, dann kann ich irgendwie einen Token kaufen, der so ein Zehntel von einem Diamant repräsentiert. Und wenn irgendwie der Diamond Market nach oben geht, dann geht auch mein Token nach oben, oder? Wie läuft das?
Ganz genau, ja. Und lustigerweise haben wir auch genau das gemacht. Das waren quasi die ersten Real-World-Assets auf Cardano, die wir letztes Jahr gelauncht haben. Haben wir gepartnert mit einer Firma, die aus Liechtenstein kommt, die diese Diamanten quasi in einen physischen Tresor einlagert und dort auch versichert und dann tatsächlich richtig die Lizenzen dafür hat, um das Ganze in Custody halten zu können. Und wenn du dann dir das NFT von diesem Diamanten kaufst, dann hast du den Vorteil, dass du dieses NFT besitzt und einfach hin und her traden kannst. Du kannst es 1000-mal traden, du kannst es in DeFi verwenden, du kannst es auf Marketplaces verkaufen. Es gibt sogar Royalties und so weiter. Und erst wenn du den physischen Diamanten haben möchtest, dann musst du das NFT burnen, also quasi löschen, und bekommst dann den Diamanten zu dir geschickt. Und das macht einfach diesen kompletten Diamantmarkt viel transparenter, weil alle Transaktionen on-chain sind, und aber auch viel mehr accessible, weil ich einfach auf irgendeinen OpenSea-ähnlichen Marketplace gehen kann und mal eben einen Diamanten kaufen kann, ohne dass ich irgendwie zum Juwelier gehen muss oder mich auskennen muss oder sowas.
Und diese Real-World-Assets-Token sind auch auf Nmaker handelbar oder sogar mintbar? Oder wo kommt jetzt deine Plattform da ins Spiel?
Genau, also wir sind sozusagen die Infrastruktur davon. Das heißt, in diesem Fall hat die Firma, die die Diamanten veröffentlicht hat, die nennt sich Timons, unsere Technologie genutzt, um die Diamanten tatsächlich on-chain zu bringen. Und wir haben keinen Marketplace, das heißt, wir machen nicht diesen Secondary Marketplace davon, sondern das ist dann einfach auf der Blockchain und du kannst es auf normalen Plattformen wie OpenSea traden. Auf Cardano haben wir da JPEG Store zum Beispiel. Genau, und was wir jetzt aber als nächsten Step machen werden, ist, wir wollen nicht nur die Technologie im Hintergrund sein, sondern wir werden auch ein Launchpad bauen für Real-World Assets. Und über dieses Launchpad werden wir in der Lage sein, auch diesen kompletten Compliance- und Legal-Aspekt von der Tokenisierung abzubilden. Das heißt, dann können Projekte tatsächlich zu uns kommen, sagen, okay, ich möchte hier dieses Haus tokenisieren oder ich habe hier auch weitere Diamanten, die ich tokenisieren möchte oder sowas. Und wir helfen dann diesen Projekten und sagen, okay, wir können euch da durchguiden, wir haben alle regulatorischen Pflichten erfüllt und wir können das Ganze einfach launchen. Und das ist dann besonders spannend, weil so öffnet sich auch für uns ein ganz neuer Markt sozusagen.
Das ist sehr interessant. Mir fällt gerade so eine Frage ein, die ich dazu habe, und zwar, wer garantiert mir denn, dass meinem Token tatsächlich so ein Diamant gegenübersteht? Also da kommt ja jetzt so ein bisschen die klassische Oracle-Problematik rein. Also, dass der Token sich nicht ändern kann und die Definition und so von dem, was auf dem Token ist, verstehe ich. Aber habe ich da nicht trotzdem irgendwie so ein Third-Party-Trust-Issue, wenn ich irgendwie, in dem Fall Timons, vertrauen muss, dass diese Diamanten A wirklich existieren und B auch sicher gelagert sind? Also was gibt's da für Möglichkeiten, um das vielleicht so sicherer zu machen?
Ja, also bei Real World Assets gibt's auf jeden Fall, in jedem Fall gibt es ein Trust-Issue. Das kann gar nicht trustless funktionieren. Es gibt immer eine Stelle, der du vertrauen musst. Und deshalb ist es auch besonders wichtig, dass eben diese Tokenisierung innerhalb des gesetzlichen Rahmens erfolgt. Also bei Timons zum Beispiel, die haben einfach die Lizenz zur Custody und zum Issuance von solchen Assets von dem liechtensteinischen Staat bekommen, haben die ganzen Diamanten versichert mit Lloyds von London, also der größten Versicherung der Welt sozusagen. Und dann kannst du quasi davon ausgehen, dass wenn du dem liechtensteinischen Staat vertraust und Lloyds von London vertraust, dass dann die Diamanten tatsächlich existieren, weil da einfach regelmäßig Prüfungen passieren. Und in Deutschland haben wir natürlich die BaFin, in der Schweiz haben wir die FINMA. Das heißt, wenn man da irgendwas tokenisieren möchte, dann muss man auch da ganz klaren Regeln folgen, sonst darf man das gar nicht. Und ich glaube, in Krypto ist eines der Probleme natürlich, das wir schon öfter hatten, dass vieles so ein bisschen in der Grauzone ist und vieles nicht so 100% geklärt. Aber wir haben tatsächlich mittlerweile in Europa ein relativ gutes Framework, um so Tokenisierung stattfinden zu lassen, in einem komplett legalen Rahmen. Und es ist sogar relativ kryptofreundlich. Also es ist nicht perfekt, aber es ist klar, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Und es ist wesentlich besser als jetzt zum Beispiel in der USA.
Ja, ich frage mich gerade, also manchmal stelle ich mir die Frage, warum braucht man dafür eine Blockchain? Also ich denke mir, gut, in so ganz speziellen Fällen wie, sagen wir mal, ein Luxusgemälde, kann ich mir das erklären, da kann man das irgendwie aufteilen, aber zum Beispiel im Diamantenmarkt könnte ich ja vermutlich auch mittels ETF oder irgendeiner anderen Art von Wertpapierverbriefung partizipieren, wenn es mir wirklich nur um den Kursgewinn geht. Also wo ist wirklich dieser Vorteil, den die Blockchain da bietet?
Ich glaube, bei Diamanten ist es sogar ein sehr starker Vorteil. Da nutzen wir auch tatsächlich NFTs und nicht Fungible Tokens, weil jeder Diamant ja unique ist. Und jeder Diamant hat irgendwie eine andere Karatanzahl, eine andere Farbe, eine andere Form und so weiter. Und dann ist es natürlich sehr interessant, weil du möchtest nicht in Diamanten insgesamt investieren, sondern du möchtest in diesen einen Diamanten investieren. weil du denkst, okay, dieser eine Diamant ist im Moment undervalued zum Beispiel. Und dann kaufst du dieses NFT und dann möchtest du ja idealerweise auch diesen Diamanten relativ viel traden, beziehungsweise einfach wieder verkaufen, ohne dass du den Diamant physisch irgendwie von A nach B schicken möchtest. Das heißt, das macht diesen ganzen Markt einfach so viel effizienter, dass es eigentlich unglaublich ist. Du könntest den Diamant 100.000 Mal traden, bevor überhaupt eine einzige Person ihn sieht außerhalb des Vaults. Das ist natürlich schon cool. Und auch bei größeren Projekten wird es dann sehr interessant, wenn du eben Real Estate hast oder Ähnliches, was sich eben nicht bewegen kann und was zu teuer ist, um als ein Asset repräsentiert zu werden, dann kannst du das einfach fraktionalisieren und accessible machen für alle, für kleinere Shares sozusagen. Und das, ich glaube, da geht es ganz viel um Effizienz einfach.
Ja, klingt logisch. Ich bin überzeugt. Dann frage ich mich, wo so das Wachstumspotenzial liegt. Also das scheint ja dann durchaus gewaltig zu sein. Ich habe in den letzten Tagen mal geguckt, also das TVL, Total Value Locked, ich weiß jetzt nicht, ob das die perfekte Kennzahl ist für den Real-World-Asset-Markt, aber vielleicht als Orientierung, liegt bei 5,7 Milliarden US-Dollar, was schon eine Hausnummer ist. Was erwartest du an Wachstum für diesen RWA-Markt in den kommenden Jahren?
Also ich würde sagen, der Markt wird enorm wachsen, weil du quasi alles tokenisieren kannst. Und man sieht auch heute schon, dass die ganz großen Player alle heiß sind auf dieses Thema. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie ein kleines Krypto-Startup oder so wie Nmaker, sondern tatsächlich Coinbase, aber auch die ganzen BlackRocks dieser Welt. Larry Fink erwähnt mittlerweile Tokenisierung quasi jede zweite Woche. Das heißt, da wird richtig viel Geld reinfließen. Das ist extrem interessant. Und alle Banken, wie schon erwähnt, hier in der Schweiz, sind heiß auf das Thema. Also ich glaube, wir sehen da ja extrem viel Potenzial.
Du hast auch ganz am Anfang angesprochen, dass NFTs ja ziemlich vielseitig sind. Und so als Abschlussfrage würde mich schon interessieren, so was deine größere Vision von NFTs und vielleicht auch von Real-World-Assets ist.
Das ist eine gute Frage. Also meine allgemeine Vision so ein bisschen von Blockchain ist, dass wir im Grunde weggehen von Geld an sich, sondern dass wir einfach alle Assets, die wir besitzen, tokenisieren werden und dass wir dann mit diesen Assets bezahlen werden und dass wir dadurch quasi die komplette Ineffizienz, die im Moment in diesem globalen Markt existiert, einfach durch Geld removen können. Das heißt, ich stelle mir tatsächlich vor, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich stelle mir tatsächlich vor, dass ich irgendwann zu einem Starbucks gehe und meinen Kaffee mit Shares von meinem Haus bezahlen kann. Und weil ich das kann, brauche ich kein Bargeld mehr oder brauche ich auch kein Geld mehr auf meinem Konto, sondern ich habe einfach alles tokenisiert. Und idealerweise wird dann dieser komplette Geldfluss wesentlich effizienter als zuvor. Und davon sind wir doch weit weg, leider. Aber ich denke, das wird insgesamt eine ziemlich coole Zukunft, wenn wir da hinkommen.
Ja, das ist spannend. Also das steht ja auch so ein bisschen der Bitcoin-Vision entgegen. Also du sagst ja damit im Prinzip, dass alles Geld sein kann oder alles im Prinzip irgendwie auch Geld ist. Und man dann, ja. Aber muss man dann nicht immer so Mikroentscheidungen treffen? Soll ich jetzt irgendwie den Kaffee mit meinem Haus bezahlen oder doch mit Bitcoin oder doch mit dem Diamanten? Ist das nicht dann auch wieder ineffizient?
Wenn man selber die Entscheidung treffen muss, auf jeden Fall. Aber ich stelle mir eigentlich vor, dass das Ganze automatisiert passiert und dass ich sagen kann, okay, alles unter 100 Euro oder so, entscheidet dann mein AI-Portfolio-Manager oder sonst irgendwas.
Spannend. Ja, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Das ist echt beeindruckend, was du mit Nmaker aufgebaut hast. Und vielen Dank für die Insights. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche NFT-Trends uns dieser Bullenmarkt bereithält. Und das Thema Real-World-Assets werden wir als BTC-Echo-Redaktion selbstverständlich im Blick behalten. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf welcher Blockchain handelt ihr denn NFTs? Seht ihr es wie Patrick und seid ihr auch Cardano-Fans? Wenn ja, warum? Wenn nein, wieso nicht? Schreibt uns das doch gerne in die Kommentare bei YouTube oder bei Spotify. Ich freue mich auf eure Antworten. Und in diesem Sinne, hodl on. Ciao, ciao.
Ciao.